Ja, ich freue mich zunächst einmal, dass ich hier sein darf seit gestern Abend und dass ich jetzt auch die ganze Gemeinde sehen darf, die große Gemeinde. Ich freue mich, dass es hier in Neuwied im Stadtteil Gladbach eine solche Versammlung gibt. Ich habe schon vor langer Zeit gehört von eurer Existenz, aber der Barnabas kam nach Antiochien und sah die Gnade Gottes dort. Und ich darf jetzt auch sehen, was die Gnade Gottes getan hat, dass sie eine solche Gemeinde hier zusammengebracht hat an diesem Ort. Wir wollen, wie wir schon hörten und jetzt auch in der Einleitung durch Bruder Siebert aufmerksam gemacht wurden, auf das Thema Ehe hören und es betrachten anhand von Epheserbrief Kapitel 5, die Verse 21 bis 33. Das ist wohl der bekannteste Abschnitt über Ehe, den wir in der gesamten Bibel finden. Wahrscheinlich wird auch oft bei Hochzeiten darüber gesprochen. Vielleicht haben manche das als Trautext gehabt. Vielleicht haben manche Brüder darüber schon Bibelstunden und Predigten gehalten. Wollen wir neu auf das Wort Gottes hören? Jeder Prediger betont ja wieder andere Aspekte. Und vielleicht ist doch auch das eine oder andere für Sie heute Abend dabei, was wichtig ist. Und was vielleicht auch den jungen Leuten helfen mag, ich fand das wichtig, dass gesagt wurde, dass auch die Kinder und die Jugendlichen und auch die Nichtverheirateten oder die Witwer und Witwen, alle dürfen zuhören. Denn die Dinge, die wir in einer Ehe leben, in einer christlichen Ehe, die Prinzipien, die Grundsätze, können wir auch im Zusammenleben miteinander, in der Familie oder in der Gemeinde Gottes auch verwirklichen. Epheserbrief, Kapitel 5, ab 21. Dort schreibt der Apostel Paulus: Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Ich glaube, dass nie etwas Größeres über die christliche Ehe gesagt wurde als in diesem Abschnitt. Und es wird schwer sein, in 45 Minuten hier alles zu erwähnen und alles anzuführen, was in dem Text steckt. Aber zunächst einmal möchte ich fragen, warum gibt es eigentlich so wenige glückliche Ehen heute? Wenn man so durchs Land kommt, auch in den Gemeinden, hört man immer häufiger von Scheidungen, Ehescheidungen. Und man fragt sich, wie groß mag die Dunkelziffer sein, wo zwar die Ehepartner zusammenbleiben, wo sie nicht zum Scheidungsrichter gehen, aber die Ehe ist nicht mehr schön. Es ist kein Miteinander und Füreinander mehr, sondern vielleicht ein Nebeneinander und manchmal auch ein Gegeneinander. Woran liegt es? Ich glaube, einer der vielen, vielen Gründe, die dafür verantwortlich sind, ist folgender: fehlende Vorbereitung auf die Ehe. Zu viele schlittern förmlich in die Ehe hinein, ohne sich vorbereitet zu haben auf die Ehe. Dabei bereiten wir uns doch auf alles im Leben gut vor. Unsere Kinder haben 9 bis 13 Jahre Schulausbildung. Dann haben Folgen vielleicht 3 bis 5 Jahre, andere Berufe wie Ärzte noch länger, 8 Jahre Berufsausbildung. Ich habe von einer Frau gehört, die sich 11 Jahre lang auf ihre Führerscheinprüfung vorbereitet hat. Also man bereitet sich auf alles im Leben gut vor. Nur wo geschieht Ehevorbereitung? Wo gibt es das an der Volkshochschule in Neuwied oder gibt es das in den christlichen Gemeinden? Ich denke bei euch schon, ich habe mich nicht erkundigt. Aber ich nehme stark an, dass ihr eure jungen Paare nicht einfach so in die Ehe hineinlaufen lasst, sondern dass ihr mit ihnen vorher schon arbeitet, dass ihr sie begleitet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt im Blick auf das Gelingen der späteren Ehe. Nun, an der Tafel angeschrieben, hier an der Leinwand, ist die Aussage, die wichtigsten Bausteine einer christlichen Ehe. Und ich möchte einige davon nennen, einfach am Text entlanggehend, aber nicht chronologisch. Wir fangen nicht gerade bei Vers 21 an, sondern das Erste, was ich nennen will, ist Verlassen. Eine christliche Ehe, eine Ehe überhaupt, beginnt mit Verlassen. Der Apostel Paulus zitiert hier von den ersten Seiten der Bibel aus 1. Mose 2 Gottes Grundordnung für die Ehe und sagt, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und in Klammern seine Frau auch, die wird auch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Also es beginnt tatsächlich mit Verlassen. Wie ist das gemeint? Nun, ich erzähle mal ein Beispiel, wo ich meine, dass der Mann nicht verlassen hatte und dann wird es vielleicht deutlich, was verlassen heißt. Da war ein Mann, der heiratete eine Frau und bezog auch mit ihr eine separate Wohnung, aber weil er in der Stadt arbeitete, wo auch seine Mutter wohnte, ging er zum Mittagessen immer zu seiner Mutter anstatt zu seiner jungen Frau. Und die junge, natürlich, die Mutter hat den Borsch besser gekocht als die junge Frau, natürlich, ja. Die junge Frau hat noch manches Brandopfer gebracht auf dem Herd, ja. Und da ist noch manches angebrannt, aber die Liebe hätte ihr gezeigt, dass der Mann da großzügig ist und Hauptsache er ist mit ihr zusammen, ganz gleich wie das Essen schmeckt und wann es fertig ist, ja, hätte die Liebe gezeigt, aber er ging dann lieber zu seiner Mutter. Und dann schaute sich das die junge Ehefrau eine Weile an. Und dann sagte sie ihm eines Tages, hör mal, mit wem bist du eigentlich verheiratet? Mit mir oder mit deiner Mutter? Und er überlegte sich das gut und ging von da an zu seiner jungen Frau zum Essen und nicht zu der Mutter. Ihr lieben Muttis, die ihr hier seid, ihr lieben älteren Muttis, nicht, dass ihr das falsch versteht. Natürlich dürfen Söhne zum Essen zur Mutter gehen. Meine Mutter ist fast 91 Jahre alt und ich gehe immer noch gerne zu ihr zum Essen. Wer kocht manche Gerichte besser als die eigene Mutter? Niemand, ja? Meine Frau kocht auch gut, aber die kocht andere Gerichte. Die kommt von Österreich, die hat ganz andere, einen anderen Speisezettel mitgebracht als meine Mutter, die in Hessen groß geworden ist, wo auch ich geboren und aufgewachsen bin. Nun, also, da sehen wir, das Verlassen bedeutet, da muss wirklich ein Verlassen im guten Sinn stattfinden, im guten. Nicht, dass junge Leute aus dem Elternhaus gehen und sind nicht dankbar für das Empfangene und knallen die Türe zu und sagen, endlich sind wir hier raus, jetzt machen wir, was wir wollen. Davon spreche ich nicht, sondern ein Verlassen im guten, wo man die Eltern weiterhin ehrt, bis an ihr Lebensende ehrt, immer dankbar ist für die Eltern. Man hat nur einen Vater und eine Mutter auf der ganzen Erde und da sollte man sein Leben lang dankbar sein und in guter Beziehung, in gutem Verhältnis zu ihnen sein. Ich frage meine Mutter heute noch manchmal um Rat. Mein Vater lebt nicht mehr, er ist heimgegangen, aber meine Mutter frage ich immer noch um Rat. Das heißt, sie ehren, sie um Rat fragen. Und dann sagt sie mir, wie sie denkt, aus ihrer langen Erfahrung als Kind Gottes hier auf der Erde, schon über 75 Jahre, darf sie in der Nachfolge Jesu Christi leben. Nun, es ist aber auch ein Wort an die Mütter unter uns und an die Väter. Wenn ein Mann eines Tages Vater und Mutter verlassen soll, dann heißt das, er muss auch in der Lage sein, er muss selbstständig sein, er muss in dieser hochkomplizierten Welt, in der wir leben, zurechtkommen. Und das ist Erziehung, liebe Kinder. Als ihr geboren wurdet, da hat man euch bei der Mutter auf den Bauch gelegt und da konntet ihr gar nichts, außer schreien und die Windeln voll machen. Ja, gar nichts. Und ihr wart ganz unselbstständig. Und wenn ihr 20 Jahre alt seid oder 22, dann sollt ihr aus dem Haus gehen können und in dieser Welt zurechtkommen als eigene Eheleute. Dann könnt ihr heiraten, eines Tages selbst Vater und Mutter werden und wiederum Kinder großziehen. Und das bedeutet Erziehung. Und das heißt, ihr lieben Muttis, lasst eure Kinder rechtzeitig los. Für Mütter ist das schwer, Kinder immer wieder loszulassen. Als meine Kinder in die Schule kamen, da rollten bei meiner Frau hier ein paar Tränen die Wangen runter. Ja? Und wenn sie einmal vor dem Traualtar stehen werden, sie sind noch nicht verheiratet, dann weiß ich genau, dann wird meine Frau eine Packung Tempotaschentücher brauchen. Ja? Weil es wieder eine Loslösung ist, wieder ein Verlassen. Aber wir wollen unsere Kinder darauf vorbereiten. Wir wollen sie zur Selbstständigkeit erziehen. Und wir wollen sie nicht an uns binden. Das dürfen wir nicht. Wir wollen sie an den Heiland binden und sie rechtzeitig auch ihm abgeben und loslassen. Also Ehe beginnt mit einem wirklichen Verlassen im Guten von Vater und Mutter. Ein zweiter Baustein, den der Apostel nennt, im selben Vers, also er zitiert ihn aus dem Alten Testament, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und das Alte Testament ist in hebräischer Sprache geschrieben worden ursprünglich. Und hier steht ein Ausdruck, da müssen wir auch ein bisschen schmunzeln wahrscheinlich. Denn ganz wortwörtlich übersetzt heißt es da, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und an seine Frau angelötet werden. Das steht da im Hebräischen. Angelötet werden. Schweißen kannte man damals noch nicht. Aber löten war die denkbar festeste Verbindung, die es im Altertum gab. Schon vor Tausenden von Jahren haben Menschen Metalle miteinander verschmolzen, erhitzt und so zusammen verschmolzen, dass sie nicht mehr auseinanderreißen konnten. Und dieses Wort, was damals die denkbar festeste Verbindung ausdrückte. Wir würden heute sagen, zusammenschweißen. Weil es gibt heute Schweißtechniken, die sind noch fester, habe ich mir sagen lassen, als Löten. Aber damals war Löten die festeste Verbindung, die es gab. Und dieses Wort steht hier. Das bedeutet, liebe Brüder und Schwestern, liebe Jugendliche, liebe Kinder, Ehe bedeutet, Mann und Frau werden ein Leben lang miteinander verbunden. Ehe ist eine lebenslange Treuebindung zwischen Mann und Frau. Früher habe ich immer gesagt, zwischen Zweien. Heute muss ich das deutlicher sagen. Denn seit dem 1. August 2001 sind in unserem Land leider gleichgeschlechtliche Eheschließungen erlaubt. Wir werfen keine Steine auf die Menschen, die das tun. Wir werfen keine Steine auf sie. Es sind arme Menschen aus meiner Überzeugung. Sie haben Gottes Konzept nicht verstanden. Und da sind sicherlich auch viele Dinge falsch gelaufen in ihrem Leben, dass sie dahin gekommen sind. Wir wollen sie nicht verurteilen. Aber wir halten daran fest, eine biblische, christliche Ehe ist zwischen einem Mann und einer Frau. Und nicht anders. Und wenn hier steht, dass Mann und Frau zusammengelötet sind, dann hat das eine Konsequenz, liebe Geschwister. Was bedeutet anhängen, angelötet sein? Das bedeutet, Scheidung kommt nicht in Frage. Kommt nicht in Frage. Ich muss etwas erzählen. Bitte ganz ruhig bleiben und in Ruhe zuhören. Ich weiß wohl, dass es zu Scheidungen kommt in dieser Welt. 200.000 im letzten Jahr in Deutschland alleine. Und da waren auch etliche Scheidungen von Christen dabei, wohl leider. Was noch bedauernswerter ist. Ich weiß wohl, dass es zu Scheidungen kommt. Selbst unter uns könnte es hier jetzt Zuhörer geben, die geschieden sind. Ich verurteile niemand, ich werfe auf niemanden Steine. Aber ich sage für alle Verheirateten hier und für jene, die noch heiraten werden, Scheidung kommt nicht in Frage. Schaut, als meine Frau und ich geheiratet hatten, da kannten wir uns sehr wenig. Man denkt ja, wenn man ein paar Briefe geschrieben hat und sich ein paar Mal gesehen hat, man kennt sich schon so gut, aber nach einem Jahr Hochzeit denkt man, nach einem Jahr verheiratet sein, oh, so gut haben wir uns doch nicht gekannt. Nach 10 Jahren schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, wie konnten wir denn damals heiraten? Wir haben ja nichts voneinander gewusst. Ja, so ungefähr läuft das ab. Aber meine Frau und ich, wir kannten uns wirklich nicht gut, denn sie war in Kärnten, Österreich, und ich in Nordhessen. Da waren 1000 Kilometer dazwischen. Wir hatten uns nur ungefähr ein Dutzend Mal gesehen, bevor wir heirateten. Und dann war unser erstes Ehejahr das schwierigste von allen, die wir bisher hatten. Das war das Schwierigste, denn die Rädchen müssen erstmal zusammenlaufen. Ein Mann denkt ganz anders, empfindet anders, hat andere Schwerpunkte in seinem Leben, eine Frau wieder anders. Und das muss erstmal zusammenlaufen, diese Rädchen. Und das lief am Anfang noch nicht sehr gut. Und da war meine Frau auch nicht immer glücklich. Ich war damals junger Prediger in Karlsruhe und war jeden Abend weg. Ich hatte manchmal nur einen Abend in der Woche frei, wo ich zu Hause sein konnte mit ihr. Und das hatte sie sich doch ein bisschen anders vorgestellt, als wir heirateten. Und dann hat sie auch mal geäußert, dass sie mal nach Kärnten zu ihren Eltern fahren wollte. Und da bin ich hellhörig geworden. Wenn eine junge Ehefrau zu ihrer Mutter nach Hause fahren will, da stimmt doch irgendwas nicht. Dann habe ich gesagt, Silvia, lass uns mal einen langen Spaziergang machen im Karlsruher Stadtgarten, ja, Schlossgarten. Und dann haben wir einen solchen Spaziergang gemacht und haben über alles gesprochen. Und damals habe ich ihr gesagt, bei diesem Spaziergang, hör, wir haben vor Gott und vor Menschen versprochen, dass wir einander treu bleiben wollen. Es gibt jetzt Anfangsschwierigkeiten, es gibt Startschwierigkeiten, die Rädchen laufen noch nicht so gut. Aber lass uns auf die Knie gehen, lass uns Gott um Hilfe bitten, lass uns auch nicht so stolz sein, auch Menschen um Hilfe zu bitten, wenn wir das brauchen. Und wir wollen alles dran setzen. Wir werden diese Anfangskrise überwinden und du wirst sehen, es wird schöner werden mit uns. Und dann habe ich hier noch etwas gesagt. Und das Wort Scheidung, das streichen wir aus unserem Wortschatz. Das soll überhaupt nicht über unsere Lippen kommen. Wir löschen es aus unseren Gedanken. Wir wollen auch nicht in Gedanken damit spielen. Ach, man könnte ja auseinandergehen und dann wieder jemand anders heiraten. Vielleicht läuft diese Ehe ja dann besser als diese. Und damit wollen wir überhaupt nicht spielen. Das habe ich damals gesagt. Scheidung kommt nicht in Frage. Wir wollen zusammen alt werden, wenn Gott uns das so auch schenkt. Und seitdem haben wir auch den Ausspruch geprägt, es gibt nur Flucht nach vorne. Nicht zurück, nicht auseinanderlaufen, sondern Flucht nach vorne heißt, wir schauen auf den Herrn und wir wollen alles daran setzen, bis der Tod uns scheidet, zusammenzubleiben. Nicht nur mit Ach und Krach, sondern wirklich so, wie es Gottes Wort sagt und darin wachsen. Ja, wenn wir heute Hochzeitstag haben, demnächst wieder, dann schauen wir oft auf ein Ehejahr zurück und in den letzten Jahren haben wir oft gesagt, das letzte Ehejahr war schöner als die Ehejahre zuvor, weil wir gewachsen sind, weil wir uns jetzt ganz anders kennen, auch mit einer tieferen Liebe lieben, als wir am Anfang in den Tagen der Verliebtheit und des Verliebtseins. Darüber werde ich gleich noch etwas sagen müssen. Dritter Baustein einer christlichen Ehe, ein Fleisch werden. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Nun, man bleibt in einer Ehe ein Leben lang zwei verschiedene Persönlichkeiten. Ein Mann ist ganz verschieden von einer Frau, nicht nur äußerlich körperlich, sondern auch, wie ich schon sagte, seine ganze Art zu denken und zu empfinden und so weiter, zu leben, ein anderes Lebenskonzept. Ein Mann ist anders als eine Frau anders als ein Mann. Und doch wächst man auf geheimnisvolle Weise zusammen. Wir haben in unserer Gemeinde 50% Russlanddeutsche und 50% Hiesige. Und zu unseren russlanddeutschen Geschwistern gehört eine Familie Löwen. Und diese Geschwister Löwen, Dietrich und Anna Löwen, waren 71 Jahre verheiratet und bis vor kurzem waren sie verheiratet. Jetzt ist die Frau heimgegangen im Alter von 91 Jahren. Und der Bruder Löwen wird bald 94 und war letzten Montag noch auf meiner Geburtstagsfeier, ja, fast 94 Jahre alt. Und wenn ihr diese gesehen hättet, vor einem halben Jahr, wenn ihr die beiden gesehen hättet, die haben oft sich an der Hand gehalten, die haben sich oft sehr lieb angeschaut. Ich habe sie zu Hause besucht in ihrer Wohnung. Wenn ihr diese beiden gesehen hättet, ein Dirigent, der früher viele Chöre dirigiert hat, Bruder Dietrich Löwen. Und da hat man gesehen, wie sie ein Fleisch geworden sind. Also glaubt ja nicht, ihr jungen Eheleute, dass ihr nach 3 Wochen oder auch nach 4 Monaten Ehe schon im vollen Sinn ein Fleisch seid. Natürlich, ein Fleischsein ist auch die körperliche Dimension. Das ist bald vollzogen, aber das ist mehr. Es ist ein Zusammenwachsen nach Geist, Seele und Leib. Und es ist ein lebenslanger Prozess, bis ein Ehepaar wirklich ein Fleisch geworden ist. Und man sagt, ich hörte das, dass Ehepaare, die sich oft verliebt und in Liebe in die Augen geschaut haben, dass sie sich manchmal sogar ähnlich werden, äußerlich ähnlich werden, bis in den Gesichtsausdruck, bis in die Physiognomie. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit dieser Aussage, denn das sagen Hundebesitzer von sich und ihren Hunden auch. Ja, und manchen würde ich das auch sofort glauben. Aber trotzdem, man wächst zusammen in der Ehe, man kennt sich immer besser. Man weiß, wie der andere denkt, man weiß, wie er fühlt. Man weiß, was ihm gefällt, man weiß, was ihm nicht gefällt. Man weiß, was ihm wehtut, ja. Und trotzdem kann es passieren, wie auch Bruder Johann Siebert vorhin richtig gesagt hat, es kann trotzdem passieren, dass man den liebsten Menschen, den man auf dieser Erde hat, dass man ihm wehtut. Und hinterher bedauert man es sehr und schämt sich und kann nur um Vergebung bitten. Also ein Fleischwerden ist ein lebenslanger Prozess. Und wenn Gott Kinder schenkt, diesem Ehepaar, dann ist das ja buchstäblich ein Fleisch. Aus Mutter und Vater ist zusammen ein neuer Mensch geworden. Und wenn man ihn sieht, den Jungen, wie er geht, dann sagt man, guck mal, wie der geht. Genau wie der Papa, ja? Und schau mal, wie die lacht. Genau wie die Mama. Es ist ein Fleisch geworden. Aus 2 verschiedenen Menschen ein Fleisch, das Kind. Ein 4. Baustein. Und damit sind wir jetzt im Zentrum der Botschaft von heute Abend. Der wichtigste Baustein in einer Ehe ist ganz gewiss das Lieben. Paulus schreibt, und jetzt richtet er sich ganz bewusst an die Männer, er schreibt, ihr Männer, liebt eure Frauen, Vers 25, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Und in diesem Abschnitt werden wir Männer 3-mal aufgefordert, unsere Frauen zu lieben. Hier in Vers 25, dann in Vers 28, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Und noch einmal in der Zusammenfassung, Vers 33, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, warum fasst Paulus das so zusammen in Vers 33? Er richtet sich nochmal an die, spricht die Männer noch einmal an. Jeder Mann liebe seine Frau, jeder Ehemann. Und die Frau, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Wisst ihr, was ich glaube? Hier sind die beiden Schwachstellen bei Männern und bei Frauen, die er hier noch einmal adressiert. Bei Männern, von uns Männern sagt man, dass wir nicht so leicht lieben können. Wie zum Beispiel Frauen. Frauen können von Natur aus leichter lieben. Sie sind auch, wenn sie Mütter sind, in der Lage, Kinder zu lieben. Sie gehen oft um mit den Kindern. Und sie sind von ihrem ganzen Wesen mehr die Schenkenden, die Liebe geben können. Und wir Männer müssen das auch lernen. Wir dürfen es lernen. Aber wir haben vielleicht hier eine Schwachstelle. Und darum fordert er uns auf und sagt, wir Männer sollen lieben, wir sollen es lernen zu lieben. Und die Frau wird aufgefordert, Ehrfurcht vor dem Mann zu haben. Respekt, nicht von dem Mann verächtlich zu reden und den Mann bei anderen schlecht zu machen oder einfach sich nicht ihm zu unterstellen oder so etwas. Und das ist auch nicht immer leicht für eine Frau, sich unter uns manchmal komische Männer zu stellen, ja, die wir auch unsere Macken haben und unsere Fehler. Das ist nicht leicht, sich unter einen unvollkommenen Menschen zu stellen. Und doch fordert der Apostel uns dazu auf. Und wenn wir aufgefordert werden, gibt uns Gott auch die Kraft dazu. Paulus schreibt, ihr Männer, liebt eure Frauen. Es hat Literaturhistoriker gegeben, die haben eine Frage gehabt, es hat sie interessiert, ob im Altertum, in der Literatur des Altertums, irgendwo eine Stelle zu finden ist, wo Männer aufgefordert wurden, ihre Frauen zu lieben. Und dann haben sie gesucht bei der antiken Literatur, der Griechen, der Römer, der Perser, ich weiß nicht bei welchen Kulturen noch, und ich mache das Ergebnis kurz, Fehlanzeige. In der gesamten antiken Literatur haben sie keine Stelle gefunden, wo Männer aufgefordert wurden, ihre Frauen zu lieben. Scheinbar war Paulus der Erste, der das hier durch die Inspiration des Heiligen Geistes schrieb. Aber sie haben so dicke Bücher gefunden, in denen stand, was Frauen alles tun sollen. Alle von Männern geschrieben. So dicke Bücher. Seltsam, gell? Und keine Stelle, wo Männer aufgefordert wurden, ihre Frauen zu lieben. Aber Paulus tut das hier. Und jetzt müssen wir uns für einen Augenblick mit dem Wort lieben beschäftigen. Was heißt das? Ich glaube, das größte Missverständnis überhaupt ist das, dass Verliebtheit mit Liebe verwechselt wird. Verliebtheit ist etwas Wunderbares. Das kann über einen kommen wie ein Naturereignis, wie ein Gewitterschauer im Juni. Und man ist verliebt. Man sieht einen Menschen zum allerersten Mal, so ging es auch mir mit meiner Frau. Ich sah sie und sie sah mich und wir waren beide im selben Augenblick verliebt ineinander. So etwas gibt es. Da mussten wir doch 5 Jahre aufeinander warten, bis wir heiraten konnten. Das war schwer. Aber wir waren verliebt in einem Augenblick. Und das war noch nicht Liebe. Das war Verliebtsein. Dann kribbelt so im Magen. Man hat so ein schönes Gefühl, wenn man an den anderen denkt oder ihn hört am Telefon oder ihn sieht, mit ihm zusammen ist. Man freut sich, der Himmel ist rosarot, hängt voll Geigen, das Leben ist so leicht, man schwebt so dahin. Ja, man ist verliebt und das ist schön. Nur, ihr lieben jungen Leute, verliebt sein hält, so sagen uns Fachleute, maximal 2 Jahre lang, aber in den meisten Fällen kürzer. Verliebtsein kann 2 Tage andauern oder 2 Wochen und dann ist es wieder weg. Es kommt und es geht. Das ist Verliebtsein. Aber Liebe ist etwas ganz anderes. Liebe ist ein willentlicher Entschluss, den anderen zu lieben. Schaut, wenn wir hier aufgefordert werden, hier ist ein Imperativ, ihr Männer, liebt eure Frauen, dann können sich Männer dazu entschließen, ihre Frauen zu lieben. Auch wenn ihre Frauen nicht alles so machen, wie sie sich das wünschen. Nicht so vollkommen und perfekt. Liebe ist die höchste Art persönlicher Wertschätzung, die es gibt. Wenn ich einen Menschen liebe, dann sage ich damit, ich will das Allerbeste für ihn. Ich möchte mich wirklich bemühen, ich möchte sogar Opfer bringen, um das Allerbeste für ihn zu tun. Ich schätze ihn sehr hoch. Oder jemand anders sagt es so, lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen erforschen und stillen suchen. Die wahren Bedürfnisse. Nicht die Bedürfnisse, die ich meine, die er hat, sondern seine wahren Bedürfnisse. Ich muss ein Beispiel sagen. Es gibt manche Männer, die bringen ihren Frauen jedes Jahr zum Hochzeitstag einen Strauß Tulpen. Und nach 20 Jahren Ehe kriegen sie endlich raus, dass die Lieblingsblume der Frau eine Orchidee ist oder Rosen oder Nelken oder irgendetwas anderes. Aber sie haben ihr 20 Jahre Tulpen gebracht und die Frau war zufrieden, dass er überhaupt an ihren Hochzeitstag gedacht hat und Blumen gebracht hat und hat nie etwas gesagt. Das ist nicht schlimm. Das wird eine Ehe nicht umwerfen, wenn ein Mann falsche Blumen bringt. Hauptsache, er bringt überhaupt welche, ja? Aber das wäre nicht schlimm. Damit kann eine Frau gut leben. Nur wenn eine Frau andere Bedürfnisse hat, weil sie eine Frau ist, weil sie das Bedürfnis hat nach Zeit, Zuwendung und Zweisamkeit mit ihrem Mann, dass sie alleine mit ihm sein möchte, dass sie auch mit ihm reden möchte, kommunizieren möchte mit ihm, dass sie hören möchte, was in ihm vorgeht, dass sie einfach Zeit mit ihrem Mann verbringen möchte. Wenn dieses Bedürfnis nicht gestillt wird, dann könnte es schon schlimmere Folgen haben für diese Ehe. Übrigens, ihr lieben Männer, da war einer, der hat auch immer den Hochzeitstag der Frau vergessen, immer vergessen, die Blumen zu bringen. Und dann kam er auf die Idee, er hatte einen Auftragsdienst, so einen Blumendienst damit beauftragt. Und die haben dann immer am Hochzeitstag die Blumen pünktlich geliefert, bis er eines Tages dann seine Frau fragte, sag mal Schatz, von wem hast du eigentlich die schönen Blumen? Da war das auch wieder kaputt, ja. Also bitte nicht so töricht sein, ihr lieben Männer, ja. Gut, also Blumen, so viel zum Stichwort Blumen. Lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen erforschen und stillen suchen. Manche Männer sagen vor der Hochzeit zu ihren Frauen, wenn wir mal verheiratet sind, dann werde ich dir die Sterne vom Himmel holen. Dann sind Sie 2 Jahre verheiratet, dann holen Sie nicht mal mehr das Mineralwasser aus dem Keller. Meint ihr, dass das echte Liebe ist? Ja, das ist warme Luft in die Gegend geblasen. Und die Bibel sagt, lass uns nicht lieben mit Worten, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Auch was die eheliche Liebe angeht. Manche Männer versprechen ihren Frauen später in der Hochzeit, jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Und später stellt die Frau fest, dass sie einen Analphabeten geheiratet hat, der gar nicht lesen kann. Ja? Oder so. Also jetzt will ich die Männer hier nicht zu sehr irgendwie ihnen zu nahe treten oder so. Ich spreche ja gar nicht von euch. Ich spreche von irgendwelchen Männern, die es in der Welt gibt. Ja? Und darum wollen wir jetzt lieber hören, was ist denn echte Liebe? Ein Freund von mir, der schon beim Herrn ist, Ernst Meyer war sein Name, der hat 10 Kennzeichen echter Liebe genannt und die finde ich sehr wichtig. Echte Liebe ist aufopfernd. Sie ist mit Opfer verbunden, mit Hingabe. Die Liebe Gottes hat den Sohn hergegeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Echte Liebe erzeugt Respekt und Achtung vor der anderen Person, Respekt und Achtung. Echte Liebe ist nicht nur körperliche Anziehung, das gehört auch zu einer Ehe, aber nicht nur körperliche Anziehung. Echte Liebe wächst auch ohne ständige körperliche Berührung. Da muss man dann nicht dauernd um den anderen rum sein. Man kann auch verbunden sein, wenn der Mann an der Arbeit ist oder die Frau irgendwo in der Gemeinde einen Dienst tut, kann man trotzdem ganz innig miteinander verbunden sein. Ich bin jetzt hier und meine Frau ist zu Hause und nächstes Wochenende wird es umgekehrt sein, dann ist sie unterwegs und so können wir trotzdem verbunden sein. Echte Liebe versucht, eine Beziehung aufzubauen, eine echte Beziehung vom Ich zum Du, von einem zum anderen. Echte Liebe übernimmt Verantwortung für die andere Person. Echte Liebe kann warten. Jakob diente bekanntlich 7 Jahre um die Rahel. Echte Liebe kann warten. Echte Liebe ist eine Verpflichtung, eine Bindung fürs ganze Leben. Das ist wichtig. Eine lebenslange Treuebindung, zusammengelötet sein, haben wir gehört. Echte Liebe ist eine geistliche Gemeinschaft auch. Da kann man auch zusammen beten und zusammen Gottes Wort lesen und dem Herrn in der Gemeinde dienen. Eine geistliche Gemeinschaft. Und letztlich ist sie ein Abbild der Liebe Christi. Denn hier wird doch verglichen miteinander die Gemeinde, Christus und die Gemeinde und der Ehemann und seine Ehefrau. Und so wollen wir doch auch uns wirklich bemühen, auch wenn der Apostel Paulus die Latte auf Weltrekordhöhe gelegt hat. Er schreibt ja hier nicht, ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie eure Frauen euch lieben. Er schreibt nicht, liebt eure Frauen, so wie euch selbst. Er schreibt nicht mal, liebt sie mit alttestamentlicher Liebe. Er sagt, liebt sie, so wie Christus euch geliebt hat, wie Christus sich für uns hingegeben hat, für die Gemeinde. Und er hat sein Leben und sein Blut gegeben. Und wenn die Bibel von einer solchen Liebe spricht, dann wollen wir Männer dahin wachsen. Und wir wollen das nicht aus eigener Kraft, wie die roten Blutkörperchen in unserem Knochenmark, selbst produzieren. Das werden wir nicht können. Aber ich darf euch darauf hinweisen, alle diejenigen, die eine Bibel vor sich haben, mitgebracht haben, in Kapitel 5, am Anfang heißt es ja, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch der Christus euch geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Wir geben doch die Liebe weiter, die wir selbst empfangen haben. Christus hat uns geliebt und diese Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und so sind wir auch in der Lage, Liebe weiterzugeben. Zuerst an unseren Ehepartner, an die Kinder, aber darüber hinaus an die Geschwister in der Gemeinde und darüber an alle Menschen. Wir wollen uns befleißigen, alle Menschen zu lieben. Die Bibel spricht ja sogar von Feindesliebe. Und dann heißt es noch hier im Zusammenhang in Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Bevor der Apostel Paulus über die christliche Ehe spricht, fordert er uns auf, alle Christen auf, Männer und Frauen, voll Geistes zu werden, dem Heiligen Geist Raum zu geben in unserem Leben. Dann werden wir auch in der Lage sein, zu lieben, immer wieder neu in der Lage sein, einander zu vergeben, einander zu tragen, einander zu helfen und zusammen auf dem Weg ermutigen in der Nachfolge. Und natürlich, wenn hier Paulus schreibt, dass wir Männer unsere Frauen lieben sollen, schließt das nicht aus, dass auch Frauen ihre Männer lieben sollen. Im Titusbrief werden Frauen aufgefordert, ältere Schwestern sollen jüngere lehren, ihre Männer zu lieben, wird an erster Stelle genannt. Natürlich sollen Frauen genauso Ehefrauen ihre Männer lieben, wie wir Ehemänner unsere Frauen. Ich möchte diesen Punkt abschließen, liebe Geschwister, als ich vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, noch einmal nachdachte über die Liebe, da muss ich auch selbst Buße tun. Eigentlich, man kann nicht über diesen Abschnitt predigen, man kann ihn nicht lesen, ohne dass man ins Licht gestellt wird, ohne dass man auch eine Bußpredigt bekommt. Das ist eine Bußpredigt, eine neutestamentliche, die wir gerade miteinander hier betrachten. Und dann habe ich mir eingestehen müssen, ich hatte meine Frau auch nicht immer so geliebt, wie ich hätte sollen. Auch wir Männer können manchmal furchtbar egoistisch sein und wir wollen haben. Und es liegt uns viel näher, dass wir Forderungen stellen und so muss es sein und so, das wollen wir und so weiter. Und ich musste mich da auch selbst schuldig sprechen. Und dann habe ich mir auf ein Blatt, das ich hier in meiner Bibel habe, das ich morgens bei meiner Gebetszeit gebrauche, habe ich mir Gebetsanliegen für die Ehe aufgeschrieben, für meine Ehe. Schenke uns bitte liebevolles Reden und Umgehen miteinander. Meiner Frau und mir. Ich komme viel herum und ich meine jetzt überhaupt nicht hier in Neuwied, sondern irgendwo. Und dann bin ich manchmal traurig, wenn Ehepartner so ruppig miteinander umgehen, so rau, ja, so ein herzloser Ton, so eine Kommandosprache gegenseitig und manchmal auch Streit. Nein, Christen streiten grundsätzlich nicht. Die haben nur kleinere, mittlere oder große Wortwechsel. Aber da gibt es schon manchmal Wortwechsel, ja, auch zwischen christlichen Ehepartnern. Schenke uns liebevolles Reden miteinander und Umgehen. Und ihr Kinder, die ihr hier seid, helft euren Eltern. Wenn unsere Kinder mal merken, dass zwischen meiner Frau und mir eine kleine Unstimmigkeit ist, ja, unsere Tochter, die ist da ganz sensibel, die sagt sofort, Papa, nachgeben, ja, die nimmt mich da gleich an der Hand oder sagt, Mutti ist gut, ja. Unsere Tochter, die ist da ganz sensibel und meldet sich da sofort, ja, und ist so wie eine kleine Alarmanlage in dieser Beziehung. Ein Seismograf, besser gesagt. Lass mich Wertschätzung, Anerkennung, Lob und Ermutigung ausdrücken. Das ist wichtig. Wir wollen einander sagen, dass wir uns lieben, dass wir uns lieb haben, dass wir dankbar sind, dass wir einander haben. Ich sage meiner Frau immer wieder, ich möchte keine andere Frau auf der Erde haben. Ja? Ich bin so dankbar, dass Gott dich mir gegeben hat. Und ich freue mich, dass ich dich haben darf, dass wir jetzt schon so lange den Weg zusammen gehen. Und ich bin gespannt, was Gott uns noch schenkt. Bewahre mich bitte vor unnötiger Kritik, wenn dann in Liebe. Wisst ihr, wir Deutschen sind zwar letztes Jahr nicht Fußballweltmeister geworden, das war wahrscheinlich auch gut so, aber in einem sind wir Deutschen schon immer Weltmeister gewesen, sagt man jedenfalls, so im internationalen Vergleich. Und zwar sind wir die Weltmeister im Kritisieren, weil wir Deutschen sind ja besonders gründlich. Es gibt ja kein so gründliches Volk auf der ganzen Erde wie wir Deutschen. Ja? Deswegen sind ja wir ja das Volk der Ingenieure und der Dichter und der Denker, ja? Weil wir so gründlich sind. Das ist unsere Stärke, aber unsere Schwäche auch zugleich. Denn wir kritisieren so gerne die anderen, die das alles nicht so gut machen wie wir. Wisst ihr, wie die Österreicher über uns Deutsche denken? Die denken, wir hätten kein Blut in den Adern, sondern Korrekturflüssigkeit. Ja? Weil wir den Österreichern so viel auf den Deckel gegeben haben. Aber inzwischen haben sie sich auch ein bisschen gemausert, ja? Wirtschaftlich zumindest. Bewahre mich bitte vor unnötiger Kritik. Und wenn, dann in Liebe. Wenn mal wirklich die Wohnung nicht so sauber ist oder irgendetwas ist nicht so, wie es sein sollte, nicht kritisieren. Lass mich in Zeiten der Krankheit und Schwachheit besonders beistehen und ermutigen. Die Bibel nennt Frauen das schwächere Geschlecht. Und da muss ich noch lernen, da meiner Frau wirklich beizustehen und sie ihr auch Trost zu geben. Denn auch sie ist eher eine Schwache von ihrer Konstitution her. Und dann bete ich, Herr, hilf mir, meine Frau so zu lieben, wie du deine Gemeinde geliebt hast. Und ihr lieben Brüder, ihr lieben Ehemänner, das dürfen wir ruhig beten als Ehemänner. Ganz gleich, ob wir jung verheiratet sind oder schon 20 Jahre oder darüber hinaus, das dürfen wir beten. Hilf mir, Herr, meine Frau so zu lieben, wie du deine Gemeinde geliebt hast. Glaubt ihr, dass das nicht ohne Folgen bleiben wird? Das werden die Frauen dann auch sehen, wie wir wachsen und uns verändern. Ein Inder sagte einmal zu einem Europäer, ihr Europäer heiratet das Mädchen, das ihr liebt, aber wir Inder lieben die Frau, die wir geheiratet haben. Das ist ein interessanter Satz. Aber ich möchte sagen, wir wollen beides tun. Wir dürfen das Mädchen heiraten, das wir lieben. Das habe ich auch getan. Aber dann möchte ich auch die Frau lieben, die ich geheiratet habe. Und zu einer tieferen Liebe kommen, als wir am Anfang in der Zeit der Verliebtheit. Das ist ein interessanter Satz. Kommen wir zu einem fünften Baustein. Niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Ihr seht schon, was ich mache. Ich gehe die ganze Zeit im Text entlang und nehme die Verben, die Tätigkeitsworte. Die sagen doch etwas aus, ja? Ich nehme die Verben, also verlassen, anhängen, ein Fleisch werden ist im Hebräischen ein Wort, und lieben und jetzt nähren. Er nährt es. Nähren heißt, wir Ehemänner haben die Aufgabe, die Familie zu ernähren, physisch zu ernähren. Solange wir gesund sind und einen Arbeitsplatz haben, ist es unsere Verantwortung, die Familie zu ernähren. Und es wird nur wenige Ausnahmen geben, wo eine Frau mithelfen muss, weil es nicht anders geht, weil es einfach nicht reicht. Dann kann es sein, dass eine Frau mithelfen muss. Aber sonst sollte sie nach meiner Überzeugung lieber zu Hause bleiben und bei den Kindern sein und in der Gemeinde mitarbeiten und all das. Meine Frau ist beruflich höher qualifiziert als ich. Sie ist Lehrerin von Beruf und wir hätten das Geld gut gebrauchen können, das sie hätte verdienen können. Wir haben lange Zeit mit einem Minigehalt gelebt, wo uns die Behörden mehrmals nicht geglaubt haben, als wir das angegeben haben, dass das unsere ganzen Einkünfte sind. Die konnten, wollten das nicht glauben. Wir mussten extra Bestätigungen vorlegen. Meint ihr nicht, wir hätten das gut gebrauchen können, wenn meine Frau auch gearbeitet hätte? Aber ich wollte es nicht und meine Frau wollte es auch nicht. Aus Überzeugung wollte sie zu Hause bleiben bei den Kindern. Ich spreche jetzt nicht von einer Zeit, wenn die Kinder aus dem Gröbsten draußen sind. Dann kann es auch sein, dass eine Frau vielleicht halbtags arbeitet oder so. Aber ihr lieben Frauen, ihr lieben Schwestern, das sage ich als Hiesiger, nicht nur damit das Haus schneller abbezahlt ist oder überhaupt gebaut werden kann, nicht nur damit man weiter in Urlaub fahren kann und ein tolleres Auto fahren kann und all diese Dinge. Das sollte nicht der Grund sein, warum die Frau anfängt mitzuarbeiten, ist meine persönliche Überzeugung. Nähren und pflegen. Nähren heißt ernähren, nähren heißt aber auch der Frau liebevolle Kommunikation gewähren. Sie nähren in der Seele. Eine Frau möchte gerne Kommunikation. Sie möchte mit ihrem Ehemann reden. Wisst ihr, das Problem der ehelichen Kommunikation kann ich ganz einfach zusammenfassen und erklären. Man sagt, dass ein Mann am Tag etwa 25.000 Worte macht. 25.000. Frauen im Schnitt 50.000. Jetzt kommt der Mann von der Arbeit nach Hause und hat schon 24.900 geredet. Und die Frau hat noch 25.100 übrig. Und das ist das ganze Problem der ehelichen Kommunikation, oder? Ist es nicht so, ihr lieben Brüder? Das ist das ganze Problem. Und jetzt müssen wir Männer lernen, auch wenn wir selbst kein Bedürfnis danach haben, wenn wir ziemlich müde sind von der Arbeit und abgespannt und lieber die Füße hochlegen wollen, dann müssen wir lernen, uns Zeit zu nehmen für die Ehefrau und mit ihr zusammen kommunizieren. Vielleicht gleich nach der Arbeit einen schönen Spaziergang machen, zusammen Tee trinken oder abends, wenn endlich alle Kinder im Bett sind und Ruhe im Haus eingekehrt ist. Ja, es kann sein bei jungen Familien, dass das erst abends um 10:30 oder 11 Uhr möglich ist, dass die beiden Ehepartner Zeit für sich haben können. Aber ich verbringe sehr gerne Zeit mit meiner Frau. Ich gehe gerne mit ihr spazieren. Ich unterhalte mich am liebsten mit ihr. Ja, Ehe ist doch auch Freundschaft. Ich habe doch auch meine Frau geheiratet, weil ich mich so gut mit ihr verstanden habe, weil ich so auf einer Wellenlänge mit ihr war und darum verbringe ich gerne Zeit mit ihr. Und wir haben einen wöchentlichen Eheabend. Jawohl, ihr habt richtig gehört, liebe Brüder und Schwestern. Montagabends werde ich nicht nach Neuwied kommen. Da kann sein, was will. Montagabends bin ich zu Hause. Ich war vor anderthalb Jahren hier eine ganze Woche in Neuwied. Eine Woche, die begann Dienstag und endete Sonntag. Ja, das war die Woche, war ich in Ehrlich drüben zu einem Dienst. Und das weiß meine Frau, ich mache das nicht. Ich gebe keine Zusagen. Montags bin ich zu Hause und montagabends haben wir einen Eheabend. Wir freuen uns, wenn auch mal am Mittwoch oder Samstag ein weiterer Abend für uns dazukommt. Das ist aber eher selten bei uns, bei meinem ausgefüllten Dienst. Aber montags, da wissen unsere Kinder, damit sind die groß geworden, da stören wir Papa und Mama nicht. Da verbringen die Zeit zusammen. Da lesen wir in einem guten Buch, da zünden wir eine Kerze an, da gehen wir auch mal ein Eis essen zusammen oder spazieren. Irgendetwas machen wir zusammen. Nur Papa und Mama. Und das müssen auch die Kinder lernen, dass Papa und Mama mal Zeit für sich alleine brauchen. Und dann müssen auch die Kinder mal zurückstehen an einem Abend. Das geht gut. Da werden die Kinder keinen Schaden leiden deswegen. Also Zeit der Kommunikation, Zeit miteinander zu reden, sich auszutauschen. Und nehmt euch auch Zeit, eure Frauen geistlich zu nähren, liebe Brüder. Zum Nähren gehört auch noch geistlich nähren. Mir ist es wichtig, mit meiner Frau jeden Tag zusammen zu beten. Wir beten jeden Tag zusammen. Am Morgen und meistens auch am Abend. Wie eine Klammer zieht sich das gemeinsame Gebet um den Tag. Manchmal beten wir auch noch tagsüber. Wenn wir irgendeine Nachricht bekommen, eine freudige oder eine traurige, dann beten wir gleich zusammen. Aber morgens und abends, immer, da gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen, dass wir nicht zusammen beten. Und da muss ich auch noch mal was sagen, ihr lieben Ehepaare. Am Anfang der Ehe hat das geklappt, hat man zusammen gebetet. Und irgendwann ist Sand ins Getriebe gekommen und dann hat man aufgehört, zusammen zu beten. Viele Ehepaare haben mir das bestätigt. Meistens Ehefrauen, die darunter leiden, die sagen, mein Mann, der betet nicht mit mir. Und wisst ihr, liebe Brüder, ich meine nicht euch, aber wisst ihr, was ganz schlimm ist in Gottes Augen, was vielleicht sogar ein Gräuel ist? Wenn solche Brüder dann in der Gemeinde aufstehen und die ganze Gemeinde im Gebet leiten und zu Hause haben sie schon jahrelang nicht mehr mit ihrer Ehefrau gebetet. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht biblisch. In der Bibel sehen wir, dass immer das geistliche Leben von innen nach außen geht. Und das muss in unserer Ehe und Familie zuerst beginnen. Wir sollen vorstehen, wir sollen unserem Haus gut vorstehen und dazu gehört es, dass wir Hauspriester sind und unsere Familie anleiten im Gebet, dass wir die sind, die die Andacht lesen, die das Wort Gottes weitergeben. Bei uns liegt die Bibel ganz in der Nähe des Küchentisches, auf so einem kleinen Rollwagen, da liegt die Bibel. Wir lesen das Wort Gottes am Tisch abends. Mittags lesen wir eine Andacht, dann kommen unsere Kinder kurz von der Schule und sind oft nur eine halbe Stunde zu Hause schnell, um zu essen. Da lesen wir eine Andacht und morgens lese ich oft mit den Kindern, während sie frühstücken, lese ich ihnen aus der Bibel vor und lasse sie mit dem Wort Gottes in den Tag gehen. Wir haben keine Musterkinder, es sind Kinder wie alle anderen auch, aber wir freuen uns und sind dem Herrn dankbar, dass sie auch den Weg mitgehen. Sie sind noch nicht über den Berg, sie sind erst 18 und 15. Und wenn Gott sie auf dem Weg hält und sie eines Tages ihm auch mit ganzem Einsatz dienen, dann wollen wir sagen, nicht wegen uns, weil wir so vorbildliche Eltern waren, das waren wir nicht, sondern trotz uns und unserer vielen Fehler, war die Gnade Gottes größer und hat sie gezogen. Darum, ihr lieben Männer, es wird an uns gerichtet, wir sollen lieben und wir sollen nähren. Und dann ist noch ein Verb, ein Tätigkeitswort, wir sollen auch pflegen. Pflegen, wie Christus die Gemeinde gepflegt hat. Was bedeutet das? Pflegen heißt investieren. Alle Dinge, die uns wert sind und teuer sind, in die investieren wir. Wir lassen unser Grundstück nicht verkommen. Wir lassen unser Haus oder die Wohnung nicht verfallen. Wir lassen unser Auto nicht vergammeln. Wenn wir ein Motorrad haben oder ein Boot oder was immer, wir lassen das nicht verfallen. Und wir investieren, wir erhalten den Wert. Den Wert. Wir investieren und lassen immer mal wieder etwas erneuern, damit es den Wert behält. Und das meint auch Pflegen in der Ehe. In einer Ehebeziehung muss gepflegt werden, da muss investiert werden. Wisst ihr, was wir Brüder manchmal für einen Denkfehler haben? Dann denken wir uns, jetzt haben wir unsere Ehefrau geheiratet, jetzt läuft sie uns nicht mehr weg, Jetzt können wir uns den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden, der Arbeit und der Gemeinde und Hobbys, ja. Und die Frau läuft uns ja nicht mehr weg. Aber so geht das nicht. Wir müssen beide investieren. Männer investieren in die Ehe gegenüber der Ehefrau, Frauen investieren in die Ehe und dann kann es sehr schön sein. Dann kann es auch nach vielen Jahren eine sehr schöne und vorbildliche Ehe sein. Es werden die Kinder auch sehen, dass sich Vater und Mutter wirklich lieben und dass sie gerne verheiratet sind. Nun, was bedeutet zum Beispiel pflegen? Ich will das noch ganz praktisch machen. Das heißt zum Beispiel der Ehefrau einen lieben Gruß hinterlassen, wenn man aus dem Haus geht, nicht jeden Tag, aber immer wieder, ja, ein Grüßchen irgendwo hinschreiben, an den Badezimmerspiegel kleben. Ich lege ihr das manchmal in die Bibel hinein. Oder eine liebe, nette Aufmerksamkeit mitbringen, wenn sie gerne mal eine Praline isst oder sowas, mal ein paar Pralinen mitbringen oder ein paar Blümchen, können auch selbstgepflückte sein, ja. Oder was auch immer, etwas Nettes mitbringen, eine Liebeserklärung zwischendurch, eine schöne Überraschung. Ich kann meiner Frau überhaupt keine größere Freude machen, als sie einmal etwas zu arrangieren. Und dann sage ich zu ihr, du, nimm dir mal nichts vor heute Abend, ja. Und dann gehe ich mit ihr weg irgendwo hin in die Rhön zum Wandern, einen Ausflug machen, wo wir leben. Oder neulich habe ich mal irgendwo etwas arrangiert, da muss man nicht in ein Hotel. Vielleicht sind irgendwo Freunde, die sind verreist und man kann mal dort in ihr Haus, da sind wir mal über Nacht woanders hingegangen. Sowas, das freut meine Frau sehr und das hilft ihr. Ich möchte sagen, das erhält den romantischen Schmelz in einer Ehe. Jawohl, liebe Männer, ihr habt richtig gehört, es darf ruhig ein bisschen Romantik in der Ehe sein. Es muss nicht so hart und kalt und technisch und rau zugehen, ja, sondern es darf ein bisschen Schmelz sein. Es darf mal was Schönes in der Ehe sein. Und meine Frau und ich, wir haben noch etwas, wenn ich das noch sagen darf. Wir haben so eine kleine Holzschatulle zu Hause, so eine Holzschachtel und da sind Zettelchen drin. 10 Zettel hatte ich geschrieben für meine Frau, 10 Zettel hatte meine Frau geschrieben für mich. Und da stand zum Beispiel drauf, ich hatte geschrieben an meine Frau, wenn ich das nächste Mal auswärts bin zu einem Dienst der Verkündigung, dann werde ich dir von dort einen Liebesbrief schreiben. Nach 19 Jahren Ehe war das damals, ja, werde ich dir einen Liebesbrief schreiben. Und dann musste ich zum Dienst nach Lübeck an die Ostsee und dann saß ich da oben einen ganzen Vormittag lang und habe einen langen Liebesbrief geschrieben. Der ging gar nicht mehr so flüssig aus der Feder wie 20 Jahre vorher, ja, hat ein bisschen länger gedauert, aber ich habe mir sehr viel Zeit dafür genommen. Und jetzt hört mal, liebe Brüder, wie Frauen sind. Meine Frau, die hat den Brief bekommen, die hat den ungezählte Male gelesen und hat ihn in ihre Bibel reingelegt. Jetzt sagst du, ja, so romantisch bin ich nicht und so sentimental. Ja, da müssen wir ein bisschen romantisch werden. Das dürfen wir. Das ist überhaupt nicht verboten. Das gehört mit zum Lieben, Nähren und Pflegen. Jemand hat gesagt, die Liebe kommt oft unbemerkt, aber man spürt deutlich, wenn sie geht. Und vielleicht ist in deiner Liebe, in deiner Ehe die Liebe gewichen. Vielleicht hast du nicht genug gepflegt und genährt. Und darum sollten wir Männer nicht vergessen, Frauen sind wie Orchideen, zart, empfindsam und dankbar bei guter Pflege. Ich komme zu einem 7. und letzten Punkt. Ich habe nicht verraten, dass es 7 sind, ja? Sonst hätten einige schon vorher auf die Uhr geguckt, aber ihr seht, wir werden gleich fertig sein. Es ist der 7. und letzte Punkt. Warum nenne ich den jetzt erst an 7. Stelle? Sich unterordnen. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den Männern, den eigenen Männern als dem Herrn. Bei euch hier wäre das kein Problem gewesen, hätte ich ihn an erster Stelle nennen können. Aber ich spreche auch manchmal in anderen Versammlungen und da sind manchmal Frauen, die können das Wort Unterordnung schon gar nicht mehr hören. Da geht schon der Rollladen runter, dann hört man ihn förmlich runterknallen. Die können das schon nicht mehr hören. Vielleicht, weil wir Männer das auch manchmal falsch verstanden haben, als hätte Paulus geschrieben, ihr Männer, macht euch eure Frauen untertan. Das hat er aber nicht geschrieben. Sondern hier richtet er sich an die Frauen, unterstellt euch euren Männern, ordnet euch ihnen unter. Und ihr lieben Schwestern, ich möchte die Frau sehen, die Ehefrau, die von ihrem Mann geliebt, genährt und gepflegt wird, die dann noch gerne eine Emanze sein möchte. Eine Frau möchte das von Natur gar nicht führen und die Hosen anziehen, im Bild gesprochen, ja, und die Zügel in die Hand nehmen. Eine Frau möchte das gar nicht, sondern eine Frau sucht Anlehnung und Schutz und Geborgenheit und Ritterlichkeit beim Mann. Apropos Ritterlichkeit, das muss ich noch sagen. Ich lasse meine Frau nicht ins Auto einsteigen, ohne ihr die Autotüre aufzutun. Ich halte ihr die Autotüre auf und das mache ich auch manchmal bei meiner 15-jährigen Tochter. Noch nicht immer, die darf ich noch nicht zu sehr verwöhnen, ja. Aber meiner Frau halte ich immer die Autotüre auf. Ihr lieben Männer, wisst ihr, was man von Männern sagt? Wenn ein Mann einer Frau die Autotüre aufhält, ist entweder das Auto neu oder die Frau. Und das ist doch ein Skandal, ja. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und schon gar nicht lasse ich meine Frau hinten sitzen. Da kann vorne sein, wer will. Ich habe schon viele Prominente im Auto gehabt, die mit mir gefahren sind. Die lasse ich nicht vorne sitzen und meine Frau sitzt hinten. Meine Frau sitzt vorne neben mir. Da kann hinten sitzen, wer will. Ja? Die sitzen alle hinten. Meine Frau, wenn die mitfährt, sitzt die neben mir vorne. Das heißt, sie ehren und sie wertschätzen und ihr das auch zeigen, indem man ihr in den Mantel hilft, indem man ihr die Türe auftut, wenn man in einen Raum geht und so weiter. Ein bisschen Höflichkeit, ein bisschen Umgangsformen schaden uns nichts als Christen und ihr jungen Männer hier und angehenden Ehemänner. Übt das gleich ein, ja, und die Schwestern werden sich freuen, die schmunzeln schon alle. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Ich muss noch auf ein Missverständnis hinweisen. Schaut mal, manche sagen, aha, ordnet euch einander unter. Das heißt, Frauen sollen sich den Männern unterordnen und Männer den Frauen. Das ist doch völliger Unsinn. Das hat der Apostel nicht gemeint. Ordnet euch einander unter ist die Überschrift, die er hier gebraucht. Und jetzt baut er das so auf, ist ganz eindeutig die Textstruktur, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Dann sagt er in Kapitel 6, Vers 1, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, also die Kinder unterstellen sich den Eltern. In Kapitel 6, Vers 5, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. Er baut eine solche Struktur auf und das macht keinen Sinn, dass sich Männer den Frauen unterordnen sollen. Nirgendwo steht das in der Bibel, ja, sondern wir Männer sollen Haupt sein, wir sollen führen, wir sollen vorangehen, wir sollen lieben, nähren und pflegen, aber auch die letzten Entscheidungen treffen in der Ehe. Wenn wir etwas Wichtiges zu entscheiden haben, was die ganze Familie betrifft, meine Frau sagt mir sehr wohl, wie sie denkt. Und wenn sie es nicht selbst sagt, dann frage ich sie, wie sie denkt. Aber dann sagt meine Frau oft, so, jetzt weißt du, wie ich denke und nun werde ich für dich beten, dass du die richtige Entscheidung triffst. So leben wir Unterordnung, ja? Meine Frau lebt das so und sie möchte das von ganzem Herzen und sie hat das eingesehen. Ich sprach mal in der Schweiz über dieses Thema und dann kam so ein alter Bankdirektor zu mir, so ein Pensionierter, da gibt's eine Menge von in der Schweiz. Und dann sagte er, Wilfried, bin ich dir dankbar, dass du das angesprochen hast. Weißt du, hier in der Schweiz, da gibt es in vielen Familien eine Gouvernante. Weißt du, was das ist? Das ist so eine Familienmatrona, ja, so meistens die Großmutter und die hat hier das Zepter in der Hand und die regiert die ganze Familie. Eine Frau, das gibt's in Italien, in der Schweiz und in anderen Kulturen und manchmal auch in Deutschland. Vielleicht haben Männer das nicht gesehen bei ihren Eltern, vielleicht hat er doch die Frau heimlich geführt und nicht der Mann. Und vielleicht war es auch schon bei den Großeltern so, aber dann müssen wir irgendwann einen Schnitt ziehen und sagen, es ist meine Verantwortung vor dem Herrn. Ich will führen, ich will vorangehen, ich will meine Aufgabe wahrnehmen, damit es auch meine Kinder sehen und später selbst auch Haupt sein können in der Ehe, die Jungs unter den Kindern. Ich muss schließen. Wir haben jetzt am Text entlanggehend einiges gesagt über eine christliche Ehe. Und ich sagte vorhin schon, ein solche Predigt ist eine Bußpredigt, weil wir uns alle damit ins Licht gestellt sehen, ich mich auch. Und darum könnte auch der eine oder andere hier unter uns sein, der sagt, oh, wenn ich meine Ehe anschaue, da waren doch einige Weichen falsch gestellt und da war doch viel Egoismus und haben wollen und Streit und alles Mögliche ist passiert, Zerwürfnisse. Nun, es mag sein, darum will ich mit dieser Geschichte schließen. In einem italienischen Fischerdorf, das werden jetzt auch die Kinder wieder alle gut verstehen, ihr Kinder gut aufpassen, In einem italienischen Fischerdorf hatte eine Frau während der Abwesenheit ihres Mannes die Ehe gebrochen. Und in diesem Dorf war eine sehr drastische Strafe. Wer beim Ehebruch ertappt wurde, die Männer ließ man laufen, aber die Frauen wurden vom Felsen hinabgestürzt ins Meer. Aber die Frau bat die Dorfrichter und sagte, mein Mann, er liebt mich, wartet doch, bis er vom Fang zurückkommt, er wird mir bestimmt verzeihen, mein Mann liebt mich. Aber sie sagten, nein, morgen früh bei Sonnenaufgang wirst du hinabgestürzt. Dann kam der Ehemann früher als erwartet zurück vom Fang, hatte vielleicht nichts gefangen, kam abends zurück, hörte, was geschehen war, rannte zu den Dorfrichtern und sagte, schenkt mir das Leben meiner Frau, ich liebe sie, ich bin bereit, ihr zu vergeben, auch ihre Untreue. Aber die Dorfrichter sagten, nein, das ganze Dorf weiß schon davon, morgen früh wird sie hinabgestürzt ins Meer. Als die Sonne aufging, stand das ganze Dorf am Abgrund. Die Frau stand dort mit auf den Rücken gebundenen Händen. Das Urteil wurde nochmal verlesen und dann gab einer der Männer ihr einen Stoß und sie stürzte den Abgrund hinab. Aber der Schrei, der sonst immer ertönte, er blieb aus. In der Nacht hatte der betrogene Ehemann alle Fischernetze, die er in der Umgebung finden konnte, zusammengeknüpft und hatte sein Leben riskiert und hatte unterhalb des Felsens, von dem seine Frau gestürzt werden sollte, ein Netz gespannt. Und dann wurde seine Frau aufgefangen in diesem Netz. Und als das die Dorfrichter sahen, dass er seine Liebe bewiesen hatte, sein Leben riskiert hatte, um seine Frau zu erretten von der gerechten Strafe, da schenkten sie ihm das Leben seiner Frau. Ihr Lieben, das spricht mit großer Deutlichkeit von dem, was auf dem Hügel Golgatha passiert ist. Wir haben vorhin das wunderbare Lied gesungen, Lasten, sie fallen auf Golgatha. Das spricht davon, was dort geschehen ist. Dort hat unser Heiland, der Herr Jesus Christus, das Netz der Gnade gespannt. Und wir müssen nicht verloren gehen an unseren Sünden. Weder den Sünden der Kindheit und der Jugend, weder der Sünden vor der Ehe, nicht in der Ehe, nicht außerhalb der Ehe, wenn Untreue war. Wir dürfen wissen, das Netz der Gnade ist gespannt. Auch die Unverheirateten, die hier sind, alle dürfen wissen, alle, die gesündigt haben, dürfen wissen, das Netz der Gnade ist gespannt und wir dürfen kommen. Und wenn hier Eheleute sind, die gemerkt haben, da ist einiges aufzuarbeiten in unserer Ehe. Wir müssen über vieles sprechen. Darf ich noch einen letzten Hinweis geben, ihr lieben Brüder? Tut euren Ehefrauen einen großen Gefallen. Frauen sind so, die können nicht einen solchen Vortrag hören und ohne dabei aufgewühlt zu werden, innerlich, emotional, aufgewühlt zu sein. Und darum bitte, nachher, wenn ihr nach Hause kommt, seid so gut und setzt euch dann nicht an den Computer oder ans Auto oder irgendwas. Lasst das mal. Nehmt euch mal heute Abend noch ein bisschen Zeit zum Gespräch über das, was ihr gehört habt. Ja? Das wäre wichtig, dass ihr das, wenn es heute nicht geht, dann morgen, dass ihr bald darüber redet und dankbar seid für das, was Gott euch in eurer Ehe geschenkt hat. Dankbar sein dafür, den Herrn loben und preisen, aber auch daran arbeiten, dass es noch besser und noch schöner werden darf, wie wir gehört haben. Nun, wir werden jetzt zusammen beten. Das Gebet ist auch frei und ich darf bitten, dass wir aufstehen und vielleicht werden uns doch einige im Gebet leiten. Und wir wollen auch beten für die Ehen in unserer Gemeinde hier, für unsere Ehen und Familien. Bitte, wir erheben uns zum Gebet.